hören einen Podcast des Vereins PKD e.V. Familiäre Zystennieren. Informationen zu unserer Arbeit finden Sie im Internet unter pkdcure.de. Herzlich willkommen bei unserem PKD-Podcast. Es geht um Zystennieren und wie man damit leben kann. Mein Name ist Stefan Loss. Mein Gast heute ist Gerhard. Grüß Gott, Gerhard.
Hallo, grüß Gott.
Du bist Jahrgang 64, du bist geschieden, hast zwei Kinder, arbeitest als Systemadministrator und Zystennieren sind bei dir Familiensache sozusagen. Das heißt, du bist nicht der Erste mit Zystennieren in deiner Familie.
Nein, das ist wirklich eine Familiensache. Also es kommt aus meiner mütterlichen Familienast. Ich bin der Zweite, wo es so richtig bewusst war, dass es diese Krankheit gibt. Während zum Beispiel meine Großmutter, bei der war das noch so aus allen Wolken gefallen. Was ist das denn für eine komische Krankheit? Und bei meiner Mutter kam es nach langen Umwegen dann raus, dass es Zystennieren sind. Und ich bin quasi der Erste, wo es von Anfang an klar war, was es eigentlich ist und was auf mich dazukommt.
Das hängt ja auch damit zusammen, dass die Diagnostik da noch gar nicht so seit so viel.
Richtig, das war damals, also mir hat mal jemand gesagt, meine Oma ist deswegen so früh gestorben, weil es damals noch nicht so viel Dialysen gab und auf dem Land sowieso nicht. Und ja, so war das eigentlich. Und bei mir ist es halt einfach herausgekommen, weil bei meiner Mutter das diagnostiziert wurde und dann haben die Ärzte gesagt, ja, da muss man mal schauen, was die Kinder so haben. Und damals war man da auch noch ein bisschen unverkrampft. Heutzutage würde ich das vielleicht nicht mehr so gemacht haben.
Also nicht mehr so einfach, dass man unbedingt die Kinder auch noch checkt.
Ja, genau. Wie alt warst du dann, als das rauskam? Da war ich ungefähr 16, 17, genau weiß ich es gar nicht mehr. Und ich bin da ganz blauäugig da hingegangen, habe mich da Röntgen, glaube ich, war das. Oder vielleicht haben sie, sie haben Ultraschall gemacht und da ist es dann eben, ja, da ist auch was. Und ich habe mir gedacht, ja, ist halt so.
Ist halt so. Also noch nicht so großen Kopf gemacht damit.
Genau.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Zystennieren vererbt werden, die liegen ja bei 50%. In dem Fall, du hast Pech gehabt, deine Schwester hatte Glück. Mhm. Das heißt, die hat keine Zystennieren.
Nein, sie hat keine Zystennieren, weil ich bin ja inzwischen transplantiert mit einer Niere meiner Schwester. Sonst wäre das gar nicht gegangen.
Ja, ja, eben. Genau. Wann wurde es denn richtig ernst mit der Krankheit? Du hast gesagt, die Diagnose so mit 16, 17 verdrängt. Ab wann war das denn so, dass so langsam der Arzt mal gesagt hat, Gerd, wir müssen jetzt mal an Dialyse denken oder so?
Also das hat bei mir eigentlich extrem lang gedauert. Ich bin ja im Zystennierenverein bekanntermaßen und da habe ich so im Laufe der Zeit von Gesprächen so mitbekommen, dass ich eigentlich so eine schleichende Geschichte hatte. Ich habe das ewig lang eigentlich so von den Symptomen her überhaupt nicht gemerkt. Mir hat es nicht gestört. Ich war fit wie ein Turnschuh, sagt man so schön bei uns. Ich hatte gar keine Probleme. Ich hatte nur, das war eher eine psychische Geschichte, da bin ich aber eigentlich ein starker Mensch, das war mir eigentlich egal. So eine Sache so nach dem Motto, ist mal nicht so viel, du hast so eine Wampe. Also das war so das Einzige, wo ich gemerkt habe, da kommt was. Aber so von den Gesundheitsgeschichten war nichts. Richtig ernst wurde es erst so 2005 aufwärts. Ich kann es gar nicht mehr so genau sagen, dass eben die Ärzte sagten, aha, es wird langsam, die Krea-Werte werden schlechter.
Also Blutwerte werden schlechter. Das heißt, vorher hast du schon gemerkt, die sind schon ganz schön groß.
Ja.
Da habe ich einen Bauch und dann wird der Krea irgendwie schlechter. Du hast gerade deine Schwester erwähnt, hast schon ein bisschen vorweggenommen, das mit der Lebensspende. Deine Schwester lebt ja nicht in deiner Nähe, sondern in Australien. Wie kam das denn zu so einer Idee, zu sagen, hey, hast du sie mal angerufen und gesagt, hey Schwester, ich bräuchte eine Niere, du hast zwei, gib's mir eine.
Naja, ganz so krass war es nicht, aber es war relativ ähnlich. Und zwar, muss ich ein bisschen ausholen, es ist eine Geschichte, dass meine Schwesters Ehemann, also mein Schwager, ist Mediziner und der wiederum hat im Studium einen Freund kennen und lieben gelernt. Es war sein Freund und der ist Nephrologe. Und der, bei dem war ich schon mal, da war meine Krankheit noch gar nicht ausgebrochen im Sinn von, dass es mir schlechter ging. Zum Thema Kinderwunsch war ich bei dem schon mal und habe mich bei dem beraten lassen, was wir denn machen sollen. Was mit Kindern, soll ich keine Kinder zeugen? Und das war so ein Thema, wo ich mit dem schon mal Kontakt hatte, diesem Nephrologen. Und wie dann meine Niere so akut war, war es so, dass ich eigentlich gar nicht vorhatte, mich erstmal so also der erste Gedanke war nicht Transplantation, sondern der erste Gedanke war, ich bereite mich langsam auf die Dialyse vor. Und dann hatte ich mit diesem Arzt ein Gespräch und der hat halt die verschiedenen Wege aufgezeichnet und hat unter anderem dann gemeint, der Goldweg wäre eine Transplantation, am besten von deiner Schwester oder aus der Familie. In deinem Fall, halt in meinem Fall von meiner Schwester.
Weil das gut passt.
Ja, weil das in der Regel passt, weil das Lebensspenden immer besser sind. Und er hat gemeint, du hast doch deine Schwester, frag doch die mal. Also es war so richtig ganz direkt, unverblümt,
da ist auch noch eine
hau doch mal deine Schwester an.
Das ja, du hast es gerade erwähnt, aber das war klar, dass deine Schwester das nicht hat.
Es war doch noch nicht klar, es war noch gar nichts klar, es war nur ziemlich sicher, dass sie es nicht hat, weil sie keinerlei Probleme hatte, sie hatte auch keine körperlichen Verformungen, sage ich mal.
Weil das ist ja mal so ein Risiko, ne? Wenn ja, das eine Vererbungsgeschichte ist, nicht, dass die Schwester eine Niere spendet nachher.
Ja, genau. Also das war mir schon klar. Und wie gesagt, der Arzt sagte zu mir, frag doch mal deine Schwester. Und meine Schwester ist eine sehr pragmatische Frau. Und ich habe halt dann ihr das so erzählt. Und meine Schwester gesagt, weißt du was, das machen wir. Und ich so, nee, jetzt komm, das mach das doch, du hast Kinder und überleg dir das nochmal gut. Und sie hat echt, und das ist krass eigentlich, was ich fand, sie hat gesagt, na und, ich will das machen und außerdem, mein Mann hat ja auch noch Nieren. Also es ist so, wo ich mir dachte, oh Gott, was habe ich da jetzt losgedreht?
Du hast es eben erwähnt mit den Kindern, das heißt, da ist natürlich auch das Risiko, wenn jetzt was schief geht und das ist...
Ja, ich habe mir halt gedacht, sie ist Mutter, sie muss jetzt da nicht für mich ihre Niere opfern, wie du sagst, dass wenn Kindern irgendwas ist, dann scheidet sie halt aus.
Ja, das heißt, du warst dann relativ kurze Zeit an der Dialyse und dann, wie macht man das? Lebennierenspende, Australien?
Ja, das war toll. Echt krass. Also es ist wirklich so, dass ich selbst nach 7 Jahren im Krankenhaus immer noch die Känguru-Niere bin. Also hallo, hier kommt wieder die Känguru, die kennen mich auch noch oder wenn sie mich nicht mehr persönlich kennen, wird dann in der Regel nach ein paar Minuten, wenn sie die Akten geschaut haben, irgendwie, ach, sie sind ja die Känguru-Niere, von ihnen habe ich schon gehört. Und so ist das eigentlich ganz lustig und ganz, ganz...
Aber das praktisch ist ja krass, weil Lebennierenspende, ja. Das ist ja, das wird ja lange vorbereitet, muss man erst checken, medizinisch gucken, also ethisch gucken.
Das war schon aufwendig, es waren, also es ging ja, ein Jahr vor meiner Transplantation los, dass wir erstmal einen Crosscheck gemacht haben, ob es überhaupt passt. Der war als positiv rausgekommen und das Einzige, was, nicht ein Pferdefuß, aber was so ein bisschen, oh Gott, was bedeutet das, war die Geschichte, dass wir eine AB0 inkompatible Spende hatten.
Also, obwohl ihr Geschwister seid.
Obwohl wir Geschwister sind. Ich habe eine Blutgruppe B, meine Schwester hat eine AB und das ist halt ein bisschen schwieriger und der Arzt sagte mir dann, dass es vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen wäre mit einer AB-inkompatiblen Spende. Und
das heißt, das Entscheidende ist aber dann die Gewebeverträglichkeit, also nicht nur die Blutgruppe oder
sowas. Ja, genau. Aber das ist noch nicht so lange her gewesen damals, dass auch diese verschiedenen Blutgruppen also die Spende über diese Blutgruppen ging. Mhm. Und ich musste dann auch kann ich ja später vielleicht noch drüber sprechen, im Nachgang musste ich ja auch so eine Vorbereitung treffen, dass aus meinem Körper dann die Antikörper für Blutgruppe A herausgefiltert wurden. Das war halt so eine Vorarbeit, sage ich mal, damit das überhaupt dann
funktioniert. Damit es besser passt. Ja.
Aber letztendlich waren wir diejenigen, die dann auch Forderungen gestellt haben. Und das ist das, was du wissen willst wahrscheinlich, was die Schwierigkeit ist, die Entfernung, wie du schon sagst, und die Schwierigkeit war halt, dass wir das nicht einfach so, meine Schwester kann jetzt mal kommen, meine Schwester kann jetzt mal nicht kommen, sondern wir haben die Bedingungen gesetzt sozusagen, dass meine Schwester en bloc Dinge machen kann. Sie hat einen großen Teil der Voruntersuchungen in Australien gemacht, aber manche, also ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber in meinem Krankenhaus war es so, dass die letzten wichtigen Untersuchungen bezüglich der Gleichverteilung der Nierenleistung wurden in meinem Fall in München, im Klinikum Großhadern gemacht. Da musste meine Schwester anwesend sein. Natürlich auch für diese psychologischen Gespräche musste sie anwesend sein, wo wir gemeinsam waren und letztendlich dann auch für die Ethikkommission.
Genau, das heißt, sie ist gekommen und war dann ein paar Wochen, ein paar Monate.
Ja, wir haben halt zu dem Team, das Organisationsteam für die Transplantation gesagt, meine Schwester kann nicht da und hin und her fliegen, das geht nicht, dass wir zum Beispiel die letzten Untersuchungen wirklich in einer Woche inklusive Ethikkommission dann eineinhalb Wochen waren es, dass wir das in der kurzen Zeit dann alles auf einen Termin bringen müssen.
Strammer Zeitplan.
Ja, genau. Und das war echt, echt verrückt und hat aber wunderbar geklappt.
Das hätte ja, kann ja jederzeit was dazwischen kommen, medizinisch auch, dass dann auf einmal heißt, na, es dauert noch länger und dann wird es natürlich.
Ja, schwierig. Das war schwierig und es war halt auch eine finanzielle Geschichte. Ich meine, es ist bekannt, dass die, dass der Spender, also die Krankenkasse des, des Empfängers zahlt alle Ausfälle, alle Ausgaben für den Empfänger.
Das heißt aber, du musst es deiner Krankenkasse erklären, ja, Flüge aus Australien und die ganze Geschichte. Und
das war auch so eine interessante Geschichte, weil die haben dann erst gemeint, ja, dann wollen wir doch dann aber auch die Flüge mit unserer krankenkasseneigenen Reisegesellschaft oder Reiseabteilung buchen. Und das war am Anfang so eine Vorbedingung, wo wir gesagt haben, ja gut, wenn das nicht anders geht, dann machen wir das halt. Aber irgendwann kam dann die Krankenkasse auf uns zu und hat gesagt, mach das doch selber, das wird schon gehen.
Okay.
Und hat dann auch funktioniert. Und meine Schwester hatte als Bedingung noch gestellt, dass sie zum eigentlichen Transplantationstermin dann noch ihre Kinder dabei haben will. Die waren damals schon Jugendliche, also schon.
Das heißt, die kam dann auch
mit, die kam dann
wahrscheinlich auch noch angeflogen.
Die wurden dann auch eingeflogen.
Ja, krass. Ein Familienereignis.
Ja, genau.
Genau, und dann kam die, was du gesagt hast, auch die Vorbereitung, dass du nochmal so eine Art Blutwäsche bekommen hast. Und wie war das dann? Hat ja wirklich alles geklappt, also mit euren Vorbereitungen, allem drum und dran. Wie war denn dann so die erste Begegnung danach? Also du mit der Känguru-Niere und deine Schwester. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das war echt irgendwie ganz, ganz verrückt irgendwie. Also es ist ja so, dass der Spender als erstes dann in den OP kommt und der Empfänger dann nach zwei Stunden danach. Und es war halt irgendwie so, ich war so, oh, wie geht's meiner Schwester, während ich da zum OP gekarrt wurde. Ah, wie geht's meiner Schwester? Und ja, die ist gerade fertig, die ist gerade zugenäht und ich, oh Gott. Und dann kam ich halt in den OP und das war schon komisch. Und wie wir dann uns zum ersten Mal wieder gesehen haben, das war, ja, es war zum einen Seite, oh, die Arme, jetzt weiß ich, oh, mir zwickt alles, mir tut alles so weh, weil das war halt, der Arzt hatte gesagt, er will eine möglichst schöne Narbe machen und möglichst kleine Narbe und wurde demzufolge, ist jetzt, ja, medizinisch-chirurgisch ziemlich weit aufgespreizt und darum hat dir ziemlich viel wehgetan, weil diese Entfernung einer Niere ist doch nicht ganz so einfach und hat sich halt schon sich beschwert, dass ich, oh Scheiße. Ja.
Oh Mann.
Aber es war schon ein ganz, ganz, ganz besonderes Gefühl und ich habe auch meine Schwester, die hat von ihrer Nichte so einen lustigen, meine Schwester heißt Franziska und die Nichte konnte diesen komplizierten Namen nicht sagen, hat sie immer Lanzi genannt. Und drum habe ich meine Niere dann im Nachhinein Lanze Lotta genannt, also so eine Anlehnung. Also meine Schwester hat mich schon sehr beeinflusst und böse Zungen behaupten auch, dass ich mein Einkaufsverhalten danach verändert habe, was ich nicht hundertprozentig bestätigen kann. Du
gehst gerne Schuhe kaufen.
Ja, genau.
Ja, schon klar. Also du hast eine Känguru-Niere namens Lancelot von deiner Schwester, die in Australien lebt. Boah, was für Geschichte.
Ja.
Wunderbar. Immer Frage zu dir. Du engagierst dich im Verein PKD, bist für die Regionalgruppen auch mitverantwortlich. Warum machst du das? Was ist dir wichtig an der Arbeit im Verein?
Also ich bin, vielleicht war ich da ungeschickt, weiß ich nicht, aber ich habe zu der Zeit, wo es mit meiner Niere schlimmer wurde, mich echt dann irgendwann darum oder auf den Weg gemacht, Informationen zu sammeln. Und so bin ich auf den Verein gestoßen und habe da eigentlich ganz, ganz viele Informationen gefunden, die ich ohne diese Informationen von der Vereinswebseite, von dem Verein als solches, wahrscheinlich ewig selber zusammengesucht hätte. Und das fand ich ganz toll und habe mir gedacht, wenn ich dann wirklich mal, wenn es dann mal so weit ist, dass es mir wieder besser geht, damals war es sogar, da wusste ich es ja noch gar nicht. Also wenn es mal so ist, dass ich die unterstützen kann, dann will ich da mitmachen. Ich habe aber damals gesagt, momentan habe ich noch keinen Kopf dafür. Da war das gerade so eine dunkle Wolke, die auf mich zukam. Und da habe ich gesagt, danach will ich da dabei sein. Weil irgendwie, aber vielleicht hätte ich ja schon früher mitmachen können. Im Nachhinein habe ich gedacht, vielleicht wärst du schon früher dabei gewesen, hättest vielleicht meine Informationen anders betrachtet und anders eingeschätzt. Also ein gutes Beispiel ist, dass ich war ja an der Dialyse, dass ich von vornherein gesagt habe, weil ich mir dachte, das gefällt mir nicht. Ich wollte keine Bauchfelldialyse, weil ich dachte, das ist so ein Ding, ein Thema zu Hause, das mir gar nicht behagt, das will ich nicht. Im Nachhinein hätte ich vielleicht im Verein erfahren, dass es vielleicht manchmal die bessere Lösung sogar ist, aber das war halt so. Aber letztendlich war es dann so eine gewisse Dankbarkeit in mir, dass ich gesagt habe, ich will da auch mithelfen und mein Wissen weitergeben. Und man merkt dann, wenn man mit Leuten spricht, die irgendwelche Krankheiten haben, oder die wirklich auch mit den Nieren zu tun haben, wenn man denen gute Tipps geben kann, das ist schon toll.
Wie geht's denn dir heute mit deiner Niere? Wie ist denn so deine Perspektive für deine Zukunft?
Also ich bin ja immer ein positiver Mensch. Meine Niere wurde mit, wie alt war ich denn da? Da war ich 49. Da habe ich mir gesagt, die Niere muss jetzt noch 40 Jahre halten. Und dann bin ich 90 und was dann passiert, ist mir egal. Das ist wurscht. und momentan kann ich mich nicht beschweren. Sie ist perfekt, läuft wunderbar, habe keine Probleme. Also 7 Jahre habe ich schon geschafft inzwischen. Und
können noch ein paar mehr werden.
Können leicht noch ein paar mehr werden.
Ganz klar. Gerd, ich danke dir. Alles Gute für dich und deine Känguru.
Dankeschön. War ein schönes Gespräch. Dankeschön.
Schön. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Thema PKD oder Zystennieren, dann schauen Sie doch einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, pkdcure.de. Ihnen alles Gute, Ihr Stefan Loss.
Das war ein Podcast des Vereins PKD e.V. Familiäre Zystennieren.